fleischfressermäßig.
Ich ernähre mich vegetarisch.
Bei mir muss Fleisch auf den Tisch.
Ich lebe seit ein paar Monaten vegan.
Weder vegan noch vegetarisch, also eigentlich normal.
Ich esse Fleisch, also nicht vegetarisch.
Ich esse alles. Obst, bisschen Gemüse.
Ohne Fleisch geht gar nicht.
Aber ich würde trotzdem kein Fleisch essen.
Jeden Tag esse ich Fleisch.
Das darfst du essen und das darfst du nicht mehr essen. Das darfst du essen und das darfst du nicht mehr essen. Das darfst du essen und das darfst du nicht mehr essen. Das darfst du essen und das darfst du nicht mehr essen. Das darfst du essen und das darfst du nicht mehr essen. Kuchen, der schmeckt vegan einfach kacke.
Die wollen sich nicht ändern.
Nein, kann ich gar nicht.
Für mich ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass es einfach nicht authentisch genug ist.
Ist egal, aus welchem Grund sie es machen, Hauptsache sie machen.
Sonst würde ich es auch nicht verstehen.
Weil keine Milch drin ist und kein Ei, das kannst du vergessen.
Bescheuert.
Schon Tierquälerei, das Ganze, aber...
Wenn es gute Alternativen gäbe, wäre ich damit total zufrieden.
Schwierig, aber überlebensfähig.
Die sind so verschlossen gegenüber Veganismus.
Es wäre schwer, weil Fleisch ist eigentlich, es kommt schon jeden Tag mit auf den Teller.
Man kann sich auch wirklich vollwertig ernähren mit vegetarischer Ernährung, das ist kein Problem.
Ich weiß, dass sie kein Fleisch essen und dass die nur Salat essen und Tofu und...
Ziemlich scheiße.
Ich weiß, was vegane und vegetarische Ernährung bedeutet.
Weil es eigentlich nicht gut ist. Fleisch zu essen.
Ja, naja, ich glaube, da sind noch ganz schön wichtige Bestandteile drin, so Eiweiß und sowas.
Ja, ich finde, jeder hat seine eigene Meinung. Jeder soll sein Leben leben. Die einen halt vegan, ohne Fleisch, die anderen mit Fleisch.
Bisschen Obst, bisschen Gemüse. Bisschen Obst, bisschen Gemüse. Bisschen Obst, bisschen Gemüse.
Ich verzichte auch ungern auf mein Fleisch eigentlich.
Ums Essen geht's also heute, und zwar um das Gespräch und nicht um den Akt an sich, denn das Gespräch zwischen Menschen, die sich pflanzlich ernähren und jenen, die Fleisch in ihre Ernährung integrieren, ist nicht nur verstummt, es ist vielmehr ein Groll auf die jeweilige andere Seite entstanden, den man unausgesprochen aneinander auslässt. Viele Menschen stehen nun zwischen den Stühlen. Was tut mir nun gut und was tut anderen ungut? So hieß es in einem Zitat aus dem Buch »Kein Fleisch macht glücklich« von Andreas Grabole. Für die westfälische Verwandtschaft war es viel einfacher zu akzeptieren, dass ich schwul bin, als dass ich kein Fleisch mehr esse. Das klingt erstmal etwas suspekt, aber ein Großteil unserer Gesellschaft wächst mit Fleisch auf und wir sind es gewohnt, das in unsere Ernährung zu integrieren. Dann kommt dazu, dass Freunde oder Bekannte mit dem Verzicht einen konfrontieren und das ist dann nicht immer ganz leicht. Oder ist es vielleicht doch leicht? Andersrum trifft man als Vegetarier oder Veganer auch oft auf Unverständnis und Ablehnung, wenn man davon spricht. Wenn Menschen nun öfter schweigend am Tisch sitzen, als den Genuss zu teilen, ist meiner Meinung nach irgendwas falsch gelaufen. Professor Dr. Walzburger, ein Biopsychologe von der Freien Universität aus Berlin, beschreibt seine Sicht auf den Ernährungskonflikt und erläutert anthropologische Hintergründe.
Das sind Elemente unseres Lebens, die wir seit vielen Millionen Jahren gewissermaßen auf uns einwirken lassen, die uns prägen. Und dieses Ganze ist so tief verankert, dass es intime Beziehungen gibt zwischen den Menschen, ihren Stimmungen, ihren Werthaltungen einerseits und der Ernährungsweise. Das heißt also, ist auch von dieser Sicht aus unmittelbar damit zu rechnen, dass konflikthafte Diskussionen eigentlich eher natürlich sind, als dass man sie nicht erwarten würde. Es gibt sicherlich Unterschiede zwischen Menschen, die gewissermaßen unbekümmert die Nahrung zu sich nehmen. Oder ich würde auch mal so sagen, das ist ja auch eine heutige Quintessenz tatsächlich, die eben essen, was ihnen gut tut. Da signalisiert mir ja mein individueller Körper, meine Konstitution, dass das nicht ganz falsch sein kann. Da Menschen nun reflexiv, bewusst auch in ihrer Welt leben und das Ganze eine moralische und sehr tiefe Bedeutung erhält dann für solche Menschen, also sie müssen sich ja auch rechtfertigen, dann werden oft Werthaltungen daraus, aus so einer Haltung, die aufrechterhalten werden, auch wenn sie gegen einen pragmatischen Lebensstil verstoßen, weil sie höchst aufwendig sind, weil sie dazu führen, dass manche sozialen Beziehungen in der Umwelt dabei in die Brüche gehen.
Nun erwähnte ich zum Anfang, dass Anthropologie ein Thema ist, mit welchem Sie sich viel beschäftigen. Sie beleuchten den Menschen als Natur- und Kulturwesen. Inwieweit wirkt denn die Natur, mit der wir uns umgeben, in der wir vielleicht auch aufwachsen, auf das kulturelle Leben, das wir im Endeffekt führen, ein? Und vor allem, was kann das auf unsere Ernährung für Einflüsse nehmen?
Wir müssen uns den Menschen als ein offenes System vorstellen, der in einem Austausch steht mit seiner Umwelt vom Moment der Befruchtung an. Nur das, was unseren Genotypen bestätigt, und der ist nochmal individuell für jeden Menschen etwas anders, nur das ist auch wirklich letzten Endes gut. Dass süß etwas Wichtiges ist für die Ernährung, also eine süße Beere, die kann man pflücken und das tut einem gut, nicht? Und dass eine Pflanze, die bitter schmeckt, vielleicht lieber mit Maßen genossen werden sollte. Diese bedeutsamen Informationen ermöglichen uns Menschen eine Handlungskontrolle, die unserem Überleben nützlich sind, die zweckmäßig sind, dass der Mensch umgekehrt Impulse in seiner Handlungsweise gewissermaßen zur Verfügung hat, über die er imstande ist zu erkennen, was für ihn gut ist oder nicht und entsprechend zu handeln. Und über diese Dinge hat er natürlich auch in den letzten 12.000 Jahren eine zivilisatorische Umwelt geschaffen, die sich weit entfernt hat von der Umwelt, von der prähistorischen Umwelt, die gewissermaßen seine natürliche Umwelt war. Und da in dieser Lebenswelt spielen sich im bewussten Bereich die Ernährungskonflikte in Deutschland etwa ab.
Ein weiteres Thema, mit dem Sie sich im Detail beschäftigt haben, sind die körperlich-psychischen Wechselbeziehungen. Nun könnte man ja behaupten, dass das, was wir zu uns nehmen, was wir sozusagen unserem Körper bieten, unser Denken und unsere mentale Entwicklung maßgeblich beeinflusst. Inwiefern sehen Sie da auch Zusammenhänge bei einer pflanzlichen Ernährungsweise?
Also es gibt in der Philosophie ja unterschiedliche Erklärungsformen, ganz grundsätzlicher Art, wie dieses leib-seelische Problem, was nicht ganz geklärt ist, bis heute gelöst wird. Und der Feuerbach als Materialist hat dann gesagt, der Mensch isst, was er isst. Aber so platt wird eigentlich da kein Schuh draus. Trotzdem ist es natürlich so, dass Menschen, die sich halt tierisch, sagen wir mal, fettreich ernähren oder mit zu viel tierischem Eiweiß, ein etwas anderes Schicksal vermutlich haben werden als Menschen, die sich überwiegend pflanzlich ernähren.
Befindet man sich jetzt in einer Konfliktsituation, könnte das Argument vorkommen, dass wir Menschen infolge unserer Evolution biologisch dazu bestimmt sind, Fleisch zu essen. Somit wäre die vegane Lebensweise unserem Wesen gegenüber fremd und unnatürlich. Inwieweit ist dieses Argument noch aktuell?
Das ist meines Erachtens nicht aktuell. Man muss eben sehen, wenn man die menschliche Entwicklung betrachtet, einschließlich der frühmenschlichen Entwicklung, dass der Mensch nach allem, was wir heute wissen, als reiner Pflanzenfresser begonnen hat. Dann aber, und wir sprechen jetzt von evolutionären Zeiträumen, also von 3 bis 4 Millionen Jahren, an die sich unser Genom immer wieder angepasst hat, dann eine Phase hatte, wo er vermutlich als Aasfresser hauptsächlich auch neben Pflanzenkost sozusagen Aas zu sich genommen hat. Das heißt also tierisches Eiweiß von Überresten anderer Beutegreifer, die etwas übrig gelassen haben. Und dann relativ früh, also vor etwa 2 Millionen Jahren schon, das Feuer entdeckt hat und kultiviert hat, beziehungsweise das Kochen eben kultiviert hat und dadurch dann das Jagen begonnen hat und dann zum Fleischfresser wurde. Und das hat ihm sicherlich einen massiven Schub gegeben, weil gekochtes Eiweiß ist sozusagen leichter verdaulich und ist eine Kost, die gewissermaßen die Hirnreifung und die begünstigt hat. Und schließlich ist er also so zum Allesfresser geworden, nicht? Ein Mensch, der sich fast nur von Tieren ernährt. Dafür gibt es heute eigentlich keine guten Beispiele mehr, die das unterstützen würden, so eine Nahrung. Andererseits ist auch so, dass wenn man sich rein pflanzlich ernährt, man auch gewisse Bestandteile vermisst, die auch naturwissenschaftlich bekannt sind, die gewissermaßen durch das Fleisch, durch tierisches Eiweiß gewissermaßen zugefügt werden. Und da eröffnet sich bei den Wertvorstellungen natürlich ein großes Feld von Kontroversen, nicht? Wenn man sagt, unsere heutige Welt, die kann nicht mehr so weiterlaufen. Wir machen die Umwelt tot durch Massentierhaltung und so weiter, dann ist es eben eine andere Haltung, als wenn man sagt, ich esse das, was mir gut tut. Nicht? Das sind sehr unterschiedliche Perspektiven. Diejenigen, die sich vegan ernähren, die werden natürlich nicht einfach so zusehen wollen, wie sich der Rest der Menschen, immer noch die Mehrheit, unbekümmert verhält in dieser Hinsicht. Und dieser Rest der Menschheit, der wird, wie verschiedene Umfragestudien ja gezeigt haben, sich als Fleischfresser verteufelt fühlen. Also ich würde dafür plädieren, dass man nicht allzu sehr erzieherisch auf einen anderen Menschen einwirkt, weil solche zu starken Erziehungsimpulse, das hat der Veggie Day gezeigt, der Grünen, solche Erziehungsimpulse lösen Reaktanzeffekte aus bei anderen Menschen, die sagen, ich will mich nicht bevormunden lassen, ich will sozusagen meine Wurst essen und es kann dann ins Gegenteil umschlagen. Das wurde ja auch erkannt von den Grünen. Man muss Menschen eigentlich behutsamer lenken, dass man sie sozusagen durch kleine Tricks zu einem erwünschten Verhalten bringt. Der andere Punkt ist eben die Bildung wieder, dass wir heute über ein großes Wissen verfügen, was uns erlaubt, zumindest einige wichtige Ernährungsrichtlinien zu beachten. Aber jeder weiß, der in diese Ernährungsdebatte reinschaut, dass es da noch viele, viele Unklarheiten und Unsicherheiten gibt.
Sie hatten ja gerade den Veggie Day erwähnt, eine Initiative der Grünen. Das war vor einigen Jahren ein Versuch und demnach sollten jeden Donnerstag an Kantinen und Mensen nur noch fleischlose Gerichte angeboten werden. Mhm. Noch bevor die Idee genauer beschrieben werden konnte, gab es Proteste und scharfe Kritik zu dem Vorschlag. Mhm. Die FDP bezeichnete dies als den ersten Schritt zur Ökodiktatur der Grünen. Was kann man aus solchen Reaktionen schlussfolgern?
Viele Menschen sträuben sich gegen einen Versuch, etwa gerade von der Politik, gegängelt zu werden, nicht? Auch wenn er noch so lauteren Argumenten folgt. Das wäre ja im Veggie Day Element der Versuch, sowohl der Umwelt etwas zuliebe zu tun, als auch den Menschen selber etwas Gutes zu tun. Also durchaus lautere und nachvollziehbare Impulse, aber psychologisch keine besonders gute Überlegung, weil sie eben einer Freiheitsreduktion sozusagen entspricht, auf die der Mensch in der Regel, der wehrt sich dagegen und entwickelt Gegenargumente und sagt, warum soll ich nicht weiter Fleisch essen?
Ich fand bei meiner Recherche unter einem Beitrag über vegane Ernährungsweisen einen interessanten Kommentar von Gogo64. Der Kommentar lautete so: Das Problem der Menschen ist, dass jeder dem anderen erklären will, wie er zu leben hat. Lass die Veganer vegan leben und die Fleischesser Fleisch essen. Hauptsache, keine der beiden Parteien versucht, die andere zu bekehren. Wie würden Sie diese Aussage einschätzen in Bezug auf die Gesellschaft und Ihre Kommunikation?
Die Aussage ist mir sehr sympathisch. Eine zu starke Bekehrungshaltung, eine missionarische Haltung, die löst eben entsprechende Gegeneffekte aus. Und wir sind in einer Umwelt angelangt, wo gesellschaftliche Teilgruppen, wo die gewissermaßen Echokammern bilden und wo sich Großgruppen bilden können in einem gesellschaftlichen Gesamtrahmen, nehmen wir mal Deutschland, die eine Binnenkultur entfalten und sich gegenseitig bekräftigen und dann nach außen, also den Bogen überspannen, indem sie gewissermaßen den anderen nicht nur vorwerfen, dass sie etwas machen, was ernährungspsychologisch fragwürdig ist, sondern sie versuchen zumindest tendenziell oder sie implizieren dabei einen anderen Menschentypen, den sie da angreifen, den sie gewissermaßen für moralisch defizitär oder defizient halten. Und das ist natürlich eine kritische Geschichte. Wir müssen insgesamt in unserem gesellschaftlichen Dialog unbedingt wieder eine Kommunikation finden, wo wir zwar streiten um den richtigen Ansatz, also etwa, wie weit kann man sich fleischhaltig ernähren oder nicht, aber das darf denn die Achtung vor dem anderen Menschen in keiner Weise tangieren. Wir müssen unsere eigene Haltung lernen zu relativieren, weil gerade im Ernährungskonflikt ist das eine besonders gute Anwendungssphäre, um sowas zu tun, weil bis in die Wissenschaften hinein ja die Grundlagen unserer Ernährung nicht so klar sind, wie sie manchen Leuten scheinen, nicht? Und allerdings ist es natürlich immer wieder das Problem, dass es ja keineswegs allein um die Ernährung geht, sondern es geht, viele Menschen, die aus der veganen Gruppe würden vielleicht sagen, dass sie im Wesentlichen umweltaktiv agieren wollen, nicht? Und so wird es also ein noch größerer Komplex der Diskussion und des Konfliktes. Aber die Grundproblematik, die ich eben erläutert habe, gilt auch in diesem Fall oder vielleicht sogar noch viel mehr, dass wir in einer Demokratie als Gestalter einer politischen Willensbildung von unten als Menschen so aufeinander einwirken sollten, dass das ethisch vertretbar bleibt und dass wir die Würde des anderen achten, egal was er meint, was Sache ist, und egal wie stark sich seine Haltung von unserer und wie radikal unterscheidet.
Vegetarier und Veganer können sich schon längst nicht mehr als unauffällig bezeichnen. Mittlerweile verfolgen 8 Millionen Menschen in Deutschland diese Lebensweise und die Tendenz ist steigend. Das weist einen gewissen Trend zur fleischfreien Ernährung auf oder vielleicht auch einfach zu einer offeneren Ernährung. Auf dieser Grundlage, inwieweit könnte sich der Dialog in den nächsten Jahren verändern und was sind Voraussetzungen, dass ein offenerer Dialog entstehen kann?
Also ich sehe diesen Trend auch und ich halte ihn auch für vernünftig. Es tut vielen Menschen gut. Wir haben eine Lebensweise, die uns körperlich zunehmend weniger fordert. Die moderne Lebenswelt, zivilisatorische Lebenswelt erspart uns eben eine starke energetische Verausgabung. Und deswegen können wir durchaus die positiven Effekte einer einer mehr pflanzlich dominierten Ernährung durchaus gutheißen. Ich glaube, wir sollten da einfach auch offen sein für die Zukunft. Da gilt eigentlich was Ähnliches wie das, was wir gerade vorhin erörtert haben, dass unser Dialog prinzipiell offen sein sollte für Überraschungseffekte in die Zukunft hinein. Weil so ist die Zukunft, nicht? Also wenn wir uns der Zukunft möglichen überraschenden Zukunftseffekten verschließen, weil wir irgendwie ideologisch festgelegt sind, dann tun wir uns mit Sicherheit keinen Gefallen.
Ernährung, Essen ist immer eine Sache gewesen, die Menschen zusammengebracht hat. Und der Konflikt, mit dem wir uns gerade beschäftigen, beschreibt ja vielmehr eine gewisse Distanz, die wir nun zu Menschen eingehen. Was wäre interessant, was denken Sie, könnte sich verändern? Wird Essen wieder mehr zu etwas werden, was uns zusammenbringt?
Da kann ich sehr, sehr deutlich argumentieren. Es ist völlig klar aus meiner wissenschaftlichen Perspektive, aus der Evolution des Menschen als Kind der Natur und als Subjekt seiner Kultur, dass die Kultur eine Art Spielwiese ist dessen, was unter natürlichen Bedingungen für den Menschen gut ist. Und der Mensch ist ganz tief in seiner Natur ein Animal Soziale, ein soziales Lebewesen. Und das Essen ist eine ganz zentrale soziale Handlung. Im gemeinsamen Essen sozusagen zeigen sich bis in den hormonellen Bereich hinein, wird Oxytocin ausgeschüttet, wie man aus Studien kennt, weiß. Im Essen zeigen sich sehr starke Vergemeinschaftungseffekte, das sind kulturfördernde Effekte und insofern sind Kulturen, die das gemeinsame Essen fördern, sehr gut für den Menschen und diejenigen, die das gemeinsame Essen eher behindern, sind nicht so günstig. Oder sie können sich in einer kultivierten Weise innerhalb der Kleinfamilie, wo die Mutter, sagen wir mal, sich gerne vegan ernährt und der Vater gern mal zum Schnitzel greift, vielleicht auch kultiviert, über die Sache unterhalten und dann wäre es auch wiederum sozial förderlich.
Professor Dr. Walzsporger zum Ernährungskonflikt. Es gibt also kein richtig und falsch bei der Ernährung. Dies bestätigte er. Wichtig ist zu essen, was einem psychisch und physisch gut tut. Der Genuss sollte uns nicht zum Schweigen bringen. Meiner Meinung nach kommt die Kommunikation zwischen uns etwas zu kurz. Niemand sollte sich moralisch verurteilt fühlen für das, was er zu sich nimmt. Das bestätigt auch die Veganen Halle-Initiative. Sie wollen niemanden für den Ernährungsstil kritisieren, sondern sehen sich als Personen, die mit gutem Beispiel vorangehen.
Wir versuchen mit Veranstaltungen für die Leute, die in Halle sich für Veganismus, für vegane Lebensweise interessieren, die vegane Lebensweise attraktiv zu machen oder vorzustellen. Gleichzeitig versuchen wir, in Halle auf Gastronomien zuzugehen, auf das Studentenwerk zuzugehen und so das vegane Angebot in Halle zu fördern.
Also wir sind wirklich sehr aktiv, kann man wirklich so sagen, machen viele Veranstaltungen von lockeren Veranstaltungen wie veganen Kaffeeklatsch, veganen Stammtisch, Picknicks und solche Sachen. Aber halt darüber hinaus, um halt, was Yannick schon sagte, die vegane pflanzliche Lebensweise zu verbreiten, halt Infostände, Pressemitteilungen, Vorträge. Alle unsere Veranstaltungen sind für alle offen, also das betonen wir auch immer so, egal wie man sich ernährt, jeder ist willkommen. Das ist natürlich bei unseren Veranstaltungen, wenn das zum Beispiel ein veganes Picknick ist, dann sollte man, wenn man Essen mitbringt, dann auch nur veganes Essen mitbringen. Sonst, wie man sich sonst ernährt, spielt dann nicht so eine Rolle. Und wie Yannick schon meinte, wir argumentieren positiv, also wir werden niemanden verurteilen. Vielleicht nur ein kleiner Veranstaltungshinweis. Wir haben veganes Grillpicknick auf der Würfelwiese. Das ist am 12. August ab 14 Uhr.
Es gibt keine Voraussetzung, um sich selbst etwas Gutes zu tun.